Wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Wie geht's dir jetzt gerade? Ich weiß nicht, ob du heute schon mal gefragt wurdest, wie es dir geht. Vielleicht heute früh, wie du geschlafen hast. Vielleicht auch hier im Gottesdienst oder hier in der Gemeinde, dass jemand dich gefragt hat, na, wie geht's? Was hast du da geantwortet? Vielleicht ein, na klar, alles in Ordnung, super, alles passt. Ist ja immer so eine Floskel für uns. Wie geht's? Habe ich in Paraguay, in Südamerika erlebt als eine Begrüßung, die nicht mal erwartet, dass der andere überhaupt was antwortet. Also wenn du kannst im Spanischen ¿qué tal? Sagen und der andere sagt auch ¿qué tal? Wie geht's? Wie geht's? Es wird überhaupt nicht beantwortet. Und wenn ich mich selbst betrachte, glaube ich, mache ich das oft ähnlich. Dass wenn mich Leute fragen, wie geht's, dann schaue ich nicht in mich rein und sage, na, wie geht's mir? Dann sagst du, ja, nö, passt alles. Ich will ja ein gutes Bild von mir weitergeben. Vielleicht geht's dir da ein bisschen ähnlich. Nehmen wir mal an, ich frage euch heute aber wirklich, wie es euch geht. So ganz, ganz wirklich. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Und nehmen wir mal an, wir würden eine kleine Aktion machen. Keine Angst, wir machen das nicht. Und würden sagen, wir nehmen die von euch gesehen linke Wand, die linke Seite, und die deutet an, da euch geht's super. Alles ist perfekt. Ihr habt vielleicht irgendein großes Ziel, was ihr euch lange anvisiert habt, habt ihr jetzt erreicht und euch geht's richtig, richtig gut. Und ihr sagt, es kann eigentlich nicht besser sein. Und hier auf eurer rechten Seite wäre dann das andere, wo man sagt, naja, also eigentlich geht's mir ziemlich scheiße. Und eigentlich ist es überhaupt ein Wunder, dass ich heute hier sitze. Wo würdest du dich hier im Raum positionieren? Vielleicht kannst du das mal gedanklich tun und sagen, wo würdest du dich hinsetzen, wo siehst du dich heute, wenn du mal in dich reinfühlst? Ein Freund von mir hat mal über Gottesdienste gesagt, dass das eine Sache ist, die er am meisten an Gottesdiensten oder auch an Predigten schätzt, dass er mal sitzt und seine Ruhe hat und dass er die Zeit nutzen kann, mal um in sich reinzuhorchen. Vielleicht auch mal zu schauen, oh, was habe ich die Woche nicht so gut gemacht? Was war denn überhaupt los? Und dann merkt man, ich habe noch vergessen, ich musste noch das und das machen. Und dann schreibt mal kurz eine To-Do ins Handy und so. Und diese Person, mein Freund, nutzt eben Gottesdienste oft als Zeit, um in sich reinzuhorchen. Und ich finde das gut. Und ihr seid herzlich eingeladen, das auch zu machen. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne der Predigt zuhören, auch gut, aber den Moment auch nutzen, um mal die letzten Tage Revue passieren zu lassen. Zu sagen, was hat das mit mir gemacht, die einzelnen Begegnungen, was war los? Wir sind in einer Predigtreihe um den Psalm 23. Wir haben den letzte Woche angefangen und da geht es heute weiter. Und ich möchte euch wie letzte Woche einladen, diesen Psalm mal mit mir zu beten und mit mir zu lesen. Ihr seht ihn hier vorne und seid eingeladen, ihn mit laut zu lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Letzte Woche waren die ersten beiden Verse dran. Heute geht es um meine Seele und den Vers, der heißt, er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Um diesen einzelnen Vers wollen wir den heute ein bisschen betrachten und ich habe uns drei Fragen mal vorbereitet, die uns vielleicht ein bisschen drin durchziehen können. Die erste Frage ist, was ist die Seele eigentlich? Die zweite, und wie wird sie erquickt, was auch immer das ist? Und was ist die rechte Straße? Also wir wollen wirklich diesen Vers mal ein bisschen unter die Lupe nehmen und schauen, was der zu tun hat mit uns und wie der uns vielleicht berühren kann. Was ist die Seele? Als Kind dachte ich lange, dass die Seele einfach nur ein leckeres Gebäck ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ein Gebäck, das ist so ein bisschen länglich. Und wenn mein Vater Samstag früh immer zum Bäcker gegangen ist und gefragt hat, wollt ihr was, soll ich euch was mitbringen? Dann habe ich immer mir gewünscht, er soll mir eine Seele mitbringen. Also die größere Semmel mit ein bisschen Kümmel drauf, ein bisschen härterer Kruste, die mag ich richtig gern. Und da habe ich mir immer eine Seele gewünscht und war dann irgendwann ein bisschen verwundert, dass Seele noch irgendwas anderes bedeuten kann. Was ist die Seele? Was ist das? Wenn du das mal googlest und auf Wikipedia schaust, dann findest du einen Artikel, der so lang ist, dass es ein ganzes Buch sein könnte, weil jede Kultur, jede Religion, jede Zeitepoche hat die Seele irgendwie ganz eigen definiert und beschreibt, was die Seele ist. Wie der Stefan schon gesagt hat, wir haben heute Kaffee und Gott, und das ist eine Frage, mit der ich mich euch gern auseinandersetzen will, um euch auch zu fragen, was habt ihr für ein Bild von der Seele? Was ist das? Man kann sie ja nicht anfassen. Es gibt ja in der Bibel Dinge, die sind ganz klar, es wird von der Hand geschrieben, der Hand kann ich anschauen. Meinen Nächsten, den kann ich sehen. Meinem Gott wird es schon ein bisschen schwieriger, aber der wird wenigstens sehr viel beschrieben. Aber die Seele, als wird es vorausgesetzt, was das ist. Wenn wir mal in die Psalmen reinschauen, da gibt es verschiedene Verse, wo Seele vorkommt. Ein auch bekannter Vers: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Die Seele ist also etwas, was loben kann, was aktiv ist, was kommunizieren kann, was irgendwie mit Gott reden kann. Dann: meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Eine Seele, die nicht nur was tun kann, sondern wohl auch was fühlt, wo Empfindungen da sind. Oder in Psalm 42 steht: was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Der Seele kann es also auch nicht gut gehen. Es kann auch sein, dass es eben nicht alles super toll ist. Sie kann fühlen. Und denn meine Seele ist übervoll an Leiden, aus Psalm 88, stellt ja die Seele als eine Art Gefäß vor, wo etwas drin sein kann, wo Leiden drin sein kann, wo aber auch Freude drin sein kann. Verschiedene Dinge, die in einer Seele drin sind. Was stellst du dir unter Seele vor? Es gibt ein Bild, das ist, glaube ich, recht verbreitet, und das ist immer in so einen kleinen Witz eingebaut. Das ist, wenn man jemanden fragt, wie trinkst du deinen Kaffee? Dann kommt die Antwort: ich trinke ihn schwarz wie meine Seele. Das ist so ein Bild, was ich schon so oft gehört habe und ich glaube noch selten drüber gelacht habe. Aber dieses Bild von einer schwarzen Seele und einer hellen oder reinen Seele gibt es ja als Unterschiede. Die schwarze Seele. Und wenn es um eine schwarze Seele geht, dann hat man eigentlich Bilder im Kopf davon, dass es jemand ist, der ein so ein richtig sündiges Leben lebt, der richtig viel Mist macht, der richtig viel Schuld auf sich lädt, und dass das sich absetzt eben auf der Seele. Eine schwarze Seele. Und ich möchte mal die Seele vergleichen in einem Bild, und zwar mit einer Lunge. Ich weiß nicht, wie lange ihr dieses Bild ertragt hier vorne. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Ausstellung Körperwelten war und mal gesehen hat, also eine Ausstellung, wo eben echte Körperteile auch präsentiert werden und wo man eben auch den Unterschied zwischen einer sauberen und gesunden Lunge und einer Raucherlunge sehen kann. Also das Rechte hier in dem Bild, das so ein bisschen unappetitlich aussieht, ist eine Lunge von einem langjährigen Raucher, wo sich eben ganz viel Schwarzes abgesetzt hat. Ist das ein Bild von Seele, was wir uns vorstellen können? Von einer gesunden, hellen Seele oder auf eine Seele, die dunkel ist, die schwarz ist? Aber was ist das Schwarze? Ist das die Sünde, die wir tun? Ist das das, was uns verdreckt von innen, was unsere Seele hässlich werden lässt? Laut der Bibel sind unsere Sünden getilgt. Laut der Bibel ist Jesus für unsere Sünden gestorben und sie sind weggenommen. Die Sünden sind weg, sie sind vergeben, sie sind nicht mehr da. Aber wie kann denn trotzdem eine Seele so aussehen? Es sind die Reste, die übrig bleiben. Die Reste, die auch eine Zigarette setzt sich auch nicht komplett in der Lunge ab, sondern verschiedene Teile. Und eine Seele, unsere Seele, kann sich ansammeln mit Verletzungen, mit Scham, mit Schmerz, mit Kummer, mit Schuldgefühlen, mit Dingen, die wir uns selbst vorwerfen und die irgendwie hängen bleiben. Und die Seele ist, glaube ich, so ähnlich wie die Lunge, so ein Organ. Also ich bin jetzt kein Mediziner, ich nutze dieses Bild nur, vielleicht ist es auch Quatsch, was ich sage, aber dass die Lunge, die filtert ja ganz viel, dass es eben nicht in den Körper rein kann. Und alles, was dieser Dreck bleibt aber in der Lunge. Und ich kann mir glauben, dass das auch ein Bild ist, wie wir uns die Seele vorstellen können. Dass da Dinge hängen bleiben, die eben nicht auf den Rest des Körpers übergehen sollen. Man soll trotzdem arbeitsfähig sein und fit sein und morgens auf einen, wie geht's dir ein? Na klar, alles ist super Antworten, weil die Seele manches einfach in sich absorbiert und aufnimmt. Wir hatten vor kurzem Erntedank gefeiert und haben wir uns überlegt, dass ein Wort, was total ganz Tolles bewirken kann, ein gutes Wort, jemand kann so viel Gutes bewirken, aber wir erleben auch, dass ein Wort auch genau das Gegenteil bewirken kann. Ein Satz, eine Begegnung kann uns treffen. Ich frage dich nochmal, wie geht's dir? Wie geht's deiner Seele? Wie sieht deine Seele momentan aus? Sind da ganz viele Dinge absorbiert, Verletzungen, Kränkungen anderer, Erlebnisse, Dinge, die du dir selbst vorwirfst, die an dir hängen, die deine Seele schwer machen, die, wie es in dem Psalm heißt, die Seele betrübt und die unruhig ist. Vielleicht muss die gar nicht so schlimm aussehen, wie das hier rechts dargestellt ist, aber Hässliches, das uns irgendwie gefangen nimmt. Und wie ist unsere Reaktion auf Dinge? Ich habe mal in einer alten Wohnung, habe ich immer wieder Schimmel gehabt. Und ich hatte keinen Bock, da jetzt was Großes zu machen, also habe ich das immer weggewischt. Und natürlich kam der Schimmel irgendwann wieder. Ich bin irgendwann ausgezogen und dann war das dann okay. Aber ich glaube, das ist so, dass wir so oft mit unseren Dingen, die mit unseren Verletzungen umgehen. Wir wischen drüber oder wir pinseln noch besser drüber, dass immer schön wieder Farbe drüber ist, dass der Anschein schön ist, dass wir gut gelaunt aussehen, dass wir positive Menschen sind und dass man unsere Verletzungen eben nicht sieht. Dinge, die uns gekränkt haben, die da sind. Und dieser Schimmel, der sich ausbreitet, überpinseln wir schön, dass es nach außen hin gut aussieht. Vielleicht haben wir aber auch eine andere Strategie, und zwar sieht die so aus wie gestern bei den Abenteuerkindern. Wir haben gestern Festungen gebaut, wie man sehen kann. Kannst du mal das Licht ein bisschen auf Präsentation ändern? Danke. Wir haben Festungen gebaut und aus den Festungen haben wir geschossen mit Bällen und haben uns verteidigt. Und diese Festungen waren aufgebaut, dass da keiner reinkommen darf. Und bis an die Zähne bewaffnet saßen die Kinder da drin, um ihre Burg zu verteidigen. Ist das vielleicht ein Bild, wie wir mit unserer Seele umgehen? Dass wir eine Festung drum bauen und sagen, hier darf nichts reinkommen. Und wir fangen an, das, was reinkommt, wieder rauszuschießen. Leute, die uns verletzen, werden zurückverletzt. Und man wird hart. Ich habe als Teenie, fiel es mir nicht so leicht, mit meinen ganzen Gefühlen irgendwie umzugehen. Ich meine, es ging vielleicht manchen anderen, die hier sitzen, auch so. Und man musste ja als Teenie immer der Coole sein. Man durfte sich nicht überschwänglich über was freuen. Man dürfte auch nicht übelst aggressiv oder traurig sein, sondern man musste immer so ein gutes Mittelmaß haben. So, ja, alles in Ordnung, alles ist cool. Und ich habe später erst gemerkt, dass ich genau das gemacht habe. Ich habe mich meiner Gefühle ein bisschen beschnitten, habe eine Festung aufgebaut und sage, das, was in meinem Gefühlsleben passiert, das ist nur meine Sache. Was in meiner Seele abläuft, da muss ich nur mit mir klarkommen. Davon darf nichts rauskommen, nichts draufscheinen. Und es hat Jahre gebraucht, auch mich dem anzunähern, zu sagen, nein, ich darf mich freuen, dass andere das sehen. Ich darf traurig sein und es gibt Menschen, bei denen ich wirklich sein kann, wie man sagt, wie ich bin, wie ich mich gerade fühle. Wie wenn die mich fragen, wie es mir geht, ich wirklich antworte, wie es mir geht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie wird dann dieser Zustand erquickt, wenn wir diese Seele, die vielleicht schwarz ist, die befangen ist, die verletzt ist, die betrübt ist, wie kann die erquickt werden? Erquicken musste ich auch googeln, auch ein Wort, was man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann, aber erquicken heißt beleben, erfrischen, auffrischen, wiederbeleben, etwas, was wieder frisch wird. Vielleicht wie eine Pflanze, die irgendwie vertrocknet ist und man stellt sie ins Wasser und sie kann wieder aufblühen. Eine Seele, die aufblüht, heißt, dass sie heil wird, dass sie sauber wird, dass der Dreck rausgewaschen wird und es heil wird. Was für eine schöne Vorstellung, wenn das, was mich in mich gefangen hält, wenn das heil wird, wenn das entfernt wird und ich damit gut umgehen kann. Und ein Begriff, der dieses Erquicken in Bezug auf die Seele sehr gut beschreibt, ist die Seelsorge. Es wird um die Seele gesorgt. Und wir haben, glaube ich, über Seelsorge, können wir auch nachher beim Kaffee und Gott gerne drüber reden, haben wir auch ein bestimmtes Bild, oft so eine Erwartung, dass ich zu jemand hingehe und der meine Probleme löst. Zu so einem Seelsorger, Pastor oder sowas, ich gehe zu dem hin und der betet einmal oder sagt, aha, so und so und dann ist alles wieder gut. Seelsorge hat drei Teile. Seelsorge ist zum einen das ganz Große, dass Gott das, was hier steht, sich um unsere Seele sorgt. Und zwar schon die ganze Zeit. Dass es ihn zerreißt, wenn wir betrübt sind. Dass er die Sorge schon dafür trägt. Und das Zweite ist, dass ich mich um mich selbst sorge. Dass ich Momente wie in einem Gottesdienst oder in einem stillen Moment mal sage und mich wirklich frage, wie geht's mir denn? Wie geht's mir denn wirklich? Nehme ich mir mal Zeit und lasse mal alles weg, was ich zu tun habe oder sonst was und frage mich mal, wie geht's mir? Was ist in mir drin? Und das Dritte, da kommt dann eben ein Dritter ins Spiel, wo man sagt, das anderen erzählen, sich einem guten Freund anvertrauen. Und ich träume davon, dass die Gemeinde so ein Ort ist, wo wir solche Freunde haben, wo ein Raum ist, wo wir nach dem Gottesdienst oder während Vorbereitungen oder sowas, wo wir da einander so gut tun können und so nahe kommen können, dass wir uns manche Dinge einfach erzählen können. Dass wir uns fragen, wie geht's dir? Und man nicht die Frage gleich abschmettert, sondern sagt, ich überlege mal kurz und sagt, eigentlich ist gar nicht so gut. Eigentlich ist gar nicht so gut und man sich anvertrauen kann. Und genauso wie eine Raucherlunge Jahre braucht, um wenigstens ein bisschen sauberer zu werden, ist das auch mit der Seele. Das geht nicht. Zack und alles ist sauber. Dinge brauchen Zeit. Man muss sich die Zeit nehmen. Nehmen, um erquickt zu werden. Aber das ist die Botschaft, die Gott sagt. Und wie cool und wie schön ist das zu wissen, dass sich jemand Sorgen um uns macht. Dass sich jemand sorgt für die Lasten, die wir rumtragen und die er uns abnehmen will. Wenn wir den Vers weiterlesen, heißt es, dass er mich auf rechter Straße führt. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, wenn in der Bibel steht, er führt dich auf der rechten Straße. Ich meine das nicht so wörtlich nehmen, politisch würde ich sagen für heute, das wäre ganz wichtig, aber was ist gemeint? Mir kommt immer so ein Bild im Kopf von dem schmalen und breiten Weg. Ich weiß nicht, wer das Bild kennt. Das beschreibt, dass der schmale Weg ist Arbeit, Pflicht, Unterordnung und der breite Weg, da ist Spaß und Freude und Ausgewogenheit, dass man sich auslebt. Und ein Bild, was ich furchtbar finde, weil das heißt, wenn du Gott folgen willst, auf dem rechten Weg gehen willst, dann ist das eng. Ist das anstrengend, dann ist das mit Pflichten und Dingen erfüllt, die eigentlich überhaupt keinen Spaß machen. Aber dieser Gott ist der Gott, der sagt, ich will deine Seele erquicken. Ich will, dass es dir gut geht. Ich will, dass du singen kannst, lobe den Herrn meine Seele. Und zwar nicht, weil du es musst, sondern weil du es willst. Weil deine Seele, dein Inneres, das ausdrücken will, dass es dir gut geht oder dass du dich in Gott so geborgen fühlst. Das ist der Gott, der sagt, ich will dich auf rechter Straße führen. Aber was heißt das denn? Wir haben in der Bibel viele Gebote, viele Dinge, wo man sagen kann, na, da ist doch der Gott, der sagt, na, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das musst du machen. Aber wenn wir die Gebote anschauen, sind es Gebote, die genau dem dienen, unsere Seele zu befreien, beziehungsweise unsere Seele reinzuhalten. Wenn er sagt, ehre Vater und Mutter, was hat Gott davon, wenn ich mit meinen Eltern gut umgehe? Ich habe was davon. Meine Seele hat was davon, wenn ich anstrebe, mit meinen Eltern ein gutes Verhältnis zu haben. Meine Seele hat da was davon. Wenn ich lüge, natürlich findet es Gott blöd, aber und durch Lügen können auch Beziehungen zerbrechen und Dinge sind richtig zwischen einem stehen, aber das, was doch an Belastung am Ende übrig bleibt, ist das in meiner Seele. Und zwar nicht das, was ich Gott schuldig bin, sondern wo ich selbst mir Probleme mache, wo selbst Schuldgefühle und Dinge drin bleiben in meiner Seele, die ich nicht so leicht rausbekomme. Oder das Gebot, den Sabbat zu heiligen. Was für ein geiles Gebot, dass Gott sagt, nehmt euch einen Tag die Woche und chillt mal richtig. Nehmt euch einen Tag, kommt mal zur Ruhe. Ihr müsst auch nicht in den Gottesdienst gehen. Das ist zwar immer schön und das ist eine sehr gute Tradition, ist, aber nehmt euch einen Tag und fragt euch vielleicht mal, wie geht's mir? Wie geht's meiner Seele? Wo bin ich denn gerade? Wo ist Gott und wo sind Dinge in meinem Herz, die mich gerade eher festhalten, befangen? Einen Tag die Woche, um auszuruhen, um ein Gleichgewicht zu haben. Diesem Gott zu folgen, auf diesem rechten Weg zu folgen, heißt zu lernen. Heißt zu lernen, mit mir gut umzugehen, mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit meinem Geist, diese Einheit, zu sagen, ich kümmere mich um mich. Ich versuche, gut mit mir selbst umzugehen. Ich frage mich immer wieder selbst, wie geht's dir eigentlich? Und diese Fragen möchte ich dir gern weiter mitgeben. Dass du vielleicht den Tag über immer wieder fragst, wie geht's dir? Wie geht's deiner Seele? Und nach dem Gottesdienst vielleicht auch gerne, wie geht's denn den anderen eigentlich? Vielleicht fragst du nachher nochmal jemanden, wie geht's dir eigentlich? Und zwar nicht beim Vorbeigehen und Tschüss, sondern wenn man zusammen mit einer Tasse Kaffee sitzt, kurz mal Zeit hat. Vielleicht auch jemanden, den man auch schon besser kennt. Und man fragt, wie geht's dir eigentlich? Sich einander interessiert und das auch zu hören, kann sehr heilsam sein. Ich wünsche euch, dass unsere Seelen erquickt werden. Ich wünsche uns, dass wir das erleben, dass Gott der ist, der uns heilt und der den Dreck, der uns gefangen hält, Selbstzweifel, Selbstanklage, dass er das rausnimmt und wir erleben können, dass wir frei werden. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für die großartigen Zusagen, die du uns in der Bibel gibst. Ich danke dir, dass du so daran interessiert bist, dass es uns gut geht. Und zwar nicht einfach nur, ja, passt alles, sondern dass es uns richtig, wirklich gut geht. Dass es uns innerlich gut geht. Und du siehst, dass in unserer schnellen Welt, wo wir so viel zu tun haben, wir oft ganz viel auf uns eigene Kosten leben, auf die Kosten unserer Seele. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder Momente schenkst, wo wir innehalten und uns selbst das fragen können, vielleicht auch das andere uns fragen. Ich will dich bitten, dass du uns ein Bewusstsein zu unserer Seele gibst, dass wir dafür sorgen, dass wir für uns selbst sorgen können, weil du dich um uns sorgst. Amen.